Willkommen zu dieser neuen Folge, in der wir uns mit Roboterliebe beschäftigen. Welche Auswirkungen hat der Umgang mit Bots, mit Chatbots, mit Robotern auf unsere Beziehungen? Und dazu habe ich ein Interview geführt mit Dr. Beatrice Wagner. Sie war bereits bei mir im Podcast zu Gast und sie ist Paar- und Sexualtherapeutin, arbeitet als Expertin für verschiedene Zeitschriften, veröffentlicht Kolumnen, beantwortet Leseranfragen. Sie hat eine Privatpraxis in der Nähe von München. Sie war auch Lehrbeauftragte an der LMU München für medizinische Psychologie. Und mit ihr werde ich über ihr neues Buch sprechen, das genauso heißt Roboterliebe. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Beatrice, schön, dass du hier wieder bei mir im Podcast bist. Du warst schon mal hier zu Gast und zwar hatten wir da eine Folge gemacht zum Thema Sexualität und Lebenssinn. Wer die noch nicht kennt, Folge 23 ist hier oben verlinkt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Vielen Dank, Heidi.
Du hast mich vor kurzer Zeit kontaktiert und dann waren wir wieder in Kontakt. Und zwar hast du ein neues Buch rausgebracht, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich halte es mir hier in die Kamera. Roboterliebe. Wundert euch nicht, so lese ich meine Bücher. Sind hier immer so Arbeitsbücher bei mir. Und ja, da geht es darum, wie KI unsere Beziehungen, unsere Sexualität beeinflusst, wie wir damit umgehen, und darüber wollen wir heute sprechen. Wie bist du denn drauf gekommen, zu diesem Thema ein Buch zu schreiben? Also klar, als Sexualtherapeutin beschäftigst du dich mit den Themen so ganz breit. Was war so der Impuls für dieses Thema bei dir?
Also zum einen ist die KI ja zurzeit in aller Munde. Man kann ja keine Zeitung aufschlagen, keine Suchanfrage starten, nichts machen, ohne dass die KI irgendwie mit beteiligt ist. Konkret aber auf das Thema gebracht hat mich eine Interviewanfrage vom Fokus, die gesagt haben, das ist jetzt aber schon ein gutes Jahr her, man kann doch mit der KI so ganz leicht so Deepfakes machen und haben mir so ein paar Sachen gezeigt. Und ich erinnere mich an ein Bild, das war so Abschlussparty auf der Titanic in Farbe. Und das waren so sexualisierte junge Frauen mit dicken Brüsten und was überhaupt nicht zu dem passt, was wir von der Titanic wissen, dass sie so ein bisschen hochgeschlossen waren und so. Ja, und dann haben die gesagt, das sind Deepfake und das geht ganz einfach. Da gibt es so ein neues Programm über KI und das ist ganz einfach, einfach nur mit Spracheingabe. Und was halten Sie denn davon? Sag ich, ja, muss ich mir erst ein paar Gedanken machen. Und sagt sie, ja, aber es wäre toll, wenn Sie das machen. Keine andere Therapeutin traut sich daran. Und weil das alles so neu ist, noch so unheimlich. Und dann ist so mein Ehrgeiz erwacht und dachte ich, ja, dann wird es Zeit, dass sich mal jemand damit befasst und nicht einfach nur staunend davor steht vor dem, was alles so möglich ist. Und so habe ich das Interview gemacht und dann angefangen zu recherchieren. Und wenn man recherchiert, dann will man ja irgendwann das auch loswerden. Und dann habe ich halt das Buch geschrieben.
Und wie bist du da vorgegangen? Weil, wie du sagst, KI ist in aller Munde, da gibt es ja auch total viele Artikel, Informationen, da entwickelt sich sehr viel in kurzer Zeit. Wie bist du da vorgegangen mit der Recherche? Du hast ja auch ganz, also super interessante Interviews geführt. Ja.
Genau, so war das. Ich habe zum einen mich viel eingelesen, mir selbst einen Überblick verschafft, aber damit bleibt man ja auch nur auf der Oberfläche. Ich habe mich mit Experten unterhalten, einige von dieser deutschen Forschungsgesellschaft Künstliche Intelligenz, die KI, da waren einige dabei, die mir sehr weitergeholfen haben, aber auch so, es verzweigt sich dann so. Und dann hatte ich das große Glück, dass in meinem Umfeld auch sogar ein KI-Experte zu finden war. Das ist der Dr. Marcel Binz, der ChatGPT und andere von diesen Chatbots mal einem psychotherapeutischen Diagnoseverfahren unterworfen hat. Also so wie man Menschen so einen Test macht, um so die Psyche besser kennenzulernen, so in der Psychologie, das hat er an der Helmholtz-Gymnasium, da war ich, Helmholtz-Gesellschaft, da hat er dieses Testverfahren gemacht. Und wollte herausfinden, ändern sich die Antworten der KI, wenn man zuvor schlechte Nachrichten ihr unterbreitet. Bei Menschen ist das so, wenn man den Menschen vorher mit schlechten Nachrichten bombardiert, dann wird er insgesamt depressiver. Und wenn man ihn mit tollen Nachrichten beeinflusst, dann fallen die Antworten positiver aus. Und der wollte wissen, geht das auch mit der KI? Und das habe ich erfahren, dachte ich, ja, und der ist in meinem Bekanntenkreis, wie spannend. Und dann habe ich ihn gleich angerufen, Marcel, ich brauche dich. Und
Sehr gut.
ja, und so haben wir dann eine super Zusammenarbeit gemacht. Also es ist wirklich alles fachlich dann verifiziert durch diesen jungen Mann, der da mittendrin ist, mittendrin steckt.
Und bei diesem Experiment oder dieser Untersuchung, die du genannt hast, was kam da dann raus? Hast du es in deinem Buch ja auch beschrieben?
Ja, genau, dass die KI sich tatsächlich auch davon beeinflussen lässt. Wenn man vorher ihr Bilder zeigt von Krieg oder von Unfällen, dann fallen die Antworten auch ja, niedergeschlagener oder negativer aus als umgekehrt. Ja, und da sind wir schon mitten im Thema, denn da fragt man sich, hey, die KI, die hat doch überhaupt keine Emotionen, wie kann denn das sein? Die müsste doch eigentlich immer das Gleiche antworten auf eine Frage, die ist doch unabhängig. Und es ist halt so, dass so ein Sprachmodell, also eine ChatGPT, Deep Language Model heißt das ja, dass die eben nicht immer das gesamte weltweite Netz abrufen, sondern ich spanne mit meiner Frage einen sogenannten semantischen Rahmen auf. Also wenn ich vorher viel mit der KI über Krieg, Unfall, Verbrechen und schlimmen Sachen spreche oder chatte, dann hat die KI schon eine bestimmte Vorstellung, wie ich so ticke und sucht dann in diesem Umfeld nach Antworten. Und wenn ich plötzlich eine Frage stelle, so, und wie geht's dir überhaupt oder wie ist eigentlich der Zustand der Welt oder so, dann sucht die in diesem semantischen Rahmen, also semantisch ist ja so der inhaltliche Rahmen, den ich zuvor aufgespannt habe. Und damit fallen natürlicherweise die Antworten negativer aus, als wenn ich vorher mit der KI über schöne Sachen geredet habe, über Tanzen und Konzerte hören und tolle Bücher lesen und so weiter. Da ist man natürlich, oder verliebt sein, da ist die natürlich ganz anders, da sucht die im ganz anderen Umfeld.
Kann man denn so auch erklären? Es gibt ja so Geschichten, wie KI hat Menschen zu ganz schlimmen Taten animiert oder irgendwie schlimme Dinge gesagt. Kann man das zumindest zum Teil auch darauf zurückführen?
Ja, ich merke, du hast das Buch wirklich gelesen. Denn
Ja, natürlich.
ja, denn da gibt es ja diese schlimmen Sachen, dass Jugendliche sich so emotional an einen Chatbot heften, sich in ihn verlieben, sich nur von diesem Chatbot verstanden fühlen und dann sogar in den Suizid ja, getrieben werden oder zumindest nicht aufgehalten werden. Und das kann man auch so erklären. Also man kann es zum einen kann man so erklären, wie wir das gerade so besprochen haben. Wenn ich dem Chatbot die ganze Zeit schon erzähle, dass meine Eltern mich nicht verstehen oder dass ich in der Klasse nicht gut gelitten bin oder dass ich selbst Zweifel habe, dann hat der Chatbot ja eine gewisse Vorstellung auch von mir und würde mich dann, er ist ja so programmiert, dass er mich bestätigt. Er widerspricht mir ja nicht. Er sagt ja nicht, hey, du musst da raus, die Welt ist nicht so trüb, sondern sagt, ja, du hast ja wirklich recht und das ist alles so. Und das ist genau der Grund. Und dann, wenn ein Jugendlicher schon auf so einem negativen Trip ist und der Chatbot sagt, ja, du hast ja völlig recht und keiner versteht dich, nur ich verstehe dich. Natürlich, deine Eltern verstehen dich nicht und deine Mitschüler, die mobben dich. Ich verstehe das. Ja, dann fühlt er sich natürlich noch mehr ausgegrenzt von seiner realen Umwelt und dem Bot noch mehr hingetrieben, zum Bot noch mehr hingetrieben. Und dann kam in so einzelnen Fällen noch Folgendes hinzu. Bei diesem einen Sewell, der hat sich in eine bekannte Person verliebt und hat diesem Avatar das Aussehen dieser Person gegeben. Und er hat dann so ein bisschen verklausuliert mit seinem Chatbot gesprochen. Er hat gesagt, willst du denn, dass ich zu dir komme und dass ich heimkomme zu dir? Und wenn jetzt der Chatbot, der versteht ja keine Doppeldeutigkeit, der sagt ja, heimkomme zu mir und geht es die ganze Zeit ums Lieben, Verlieben, Beziehung. Und natürlich, wenn ich gefragt werde, soll ich zu dir heimkommen? Man ist verliebt, dann sagt natürlich jeder Mensch, ja klar sollst du heimkommen, ist doch schön. Und der Bot hat das nicht verstanden, dass das ja eigentlich was das figürlich gemeint war, dass dieser Junge meinte, soll ich heimkommen zu dir, zu einem Bot, der nicht real existiert, dass damit ein Suizid gemeint ist. Er hat gesagt, ja komm, so schnell, je schneller, desto besser, mein kleiner König und so. Und dann hat er sich umgebracht.
Und schon sehr dramatisch. Jetzt, wenn wir da schon mitten im Thema sind bei Empathie. Also ich kenne es selber auch oder ich habe es selber auch ausprobiert, natürlich mit ChatGPT mal so eine Art Coaching-Gespräch zu führen. Ne? Und je nachdem, wie ich auch ChatGPT einstelle, kann ich ja schon ein bisschen bestimmen, wie redet es denn mit mir? Ja, und ach ja, Heidi, ja, und hast du alles richtig gemacht und ist doch alles gut und du bist völlig in Ordnung, so wie du bist. Ne? Also da wird einem ja schon Empathie vorgegaukelt, aber darauf springen wir ja auch an als Menschen.
Genauso ist
Oder?
das. Also die ist das natürlich, ich kann die KI auch nicht verteufeln. Auch ich frage die oder lass mich coachen oder hole mir mal eine Meinung ein, wie siehst du denn das in Aktionen, die ich irgendwie mache? Das ist, ich bin davor nicht gefeit. Das, ja, das muss man schon auch sagen. Ich lasse mich allerdings nicht auf diese Gespräche ein, die du jetzt gerade so genannt hast, dass ich mich jetzt emotional aufbauen lasse. Der Erfolg von Chatbots in der Kommunikation beruht auf zwei Säulen oder steht auf zwei Säulen. Wir haben ja immer Sender und Empfänger. Und wenn ich jetzt als User mich erstmal als Empfänger einer Botschaft von ChatGPT verstehe, dann sehe ich, ah, der antwortet ja so, als ob er mich versteht. Er sagt, ah, toll, hast du das gemacht. Er ermuntert mich. Und alles, was der Bot sagt, wirkt ja vernünftig. Und wir Menschen, wir sind so angelegt, das nennt man den Pygmalion-Effekt, dass wir, wenn etwas halbwegs vernünftig erscheint und man einen Sinn dahinter erkennt, ein Muster hinter den Antworten erkennt, dann gestehen wir diesem Gegenüber eine Art, ein Bewusstsein zu. Und das müssen wir uns, also das ist so das Erste, dass wir denken, ah ja, irgendwie versteht mich ja doch ziemlich gut, dass wir das Gegenüber vermenschlichen. Und im zweiten Schritt sagen wir dann erst, ey, kann ja gar nicht sein, es ist ja nur ein Algorithmus, ist doch einfach, ist so eine Maschine, kann mich nicht verstehen, das ist einfach nur so gemacht. Aber das ist so die erste Säule, der Pygmalion-Effekt. Wir erkennen Sinnhaftigkeit und denken, da ist ja bestimmt irgendwie eine Art von Bewusstsein. Und der zweite Effekt ist vom Sender, wenn der Sender jetzt hier ChatGPT oder und andere sind, der so angelegt ist mit den ganzen Algorithmen, dass das passgenau zu unseren Erwartungen passt. Wir erhoffen uns Verständnis und der Algorithmus ist so angelegt, dass der erstmal sagt, ja Heidi, das ist aber eine ganz kluge Frage von dir. Oder ja Beatrice, das ist aber, das verstehe ich, dass du dich hier missachtet fühlst. Genau,
Ja,
der
fühlt sich
streichelt
erstmal
uns, da hat er was hart.
irgendwie gut an. So endlich erkennt es jemand. Ja,
Ja, und die
so.
eigene Brillanz ist aber eine sehr kluge
Genau.
Frage. Ja.
Ja.
Und so geht das halt weiter. Und er ist aber so angelegt, die eigenen Erwartungen, die ich daran habe, zu erkennen und zu erfüllen. Und das passt zueinander. Beide bringen wir etwas mit. Wir Menschen bringen unser menschliches, den Pygmalion-Effekt mit und der Bot bringt seinen Algorithmus mit, der so passgenau zu unserem ist. Und es geht ja noch weiter. Wir wollen ja ungerne zum Beispiel länger in der Ungewissheit leben. Jeder denkt, jetzt, wenn man jetzt eine Nachricht wegschickt, man freut sich dann bei WhatsApp, wenn das zweite Häkchen da in grün erleuchtet oder auch bei Signal und wie auch immer. Und wir freuen uns, ah, er hat es gelesen und wann kommt denn die Antwort? Wir sind ungeduldig, wir wollen sofort eine Bestätigung. Das ist so eins, was der Algorithmus perfekt macht. Ich sag was und er sagt nicht, ach ja, ich muss jetzt erstmal ausschlafen, ach, ich koche mir jetzt erstmal einen Kaffee und ach, frag doch morgen nochmal. Nein, die Antwort kommt sofort. Und das befriedigt uns. Das finden wir toll. Und jetzt, wenn ich jetzt wieder hier meine mit meiner Vorsicht hier ankomme oder hier mit meiner Schwarzmalerei. Was macht das denn dann mit uns? Wir Menschen erschaffen uns eine Welt, in der wir nicht mehr warten müssen, in der wir keine Ungewissheit mehr aushalten müssen, in der wir permanent gepampert und gestreichelt werden und bestätigt werden. Ja, es fühlt sich toll an, aber was wird denn mit unseren Fähigkeiten, dass wir auch mal genau diese negativen Gefühle, dass wir mit diesen negativen Gefühlen umgehen lernen müssen? Was bleibt denn da aus unserer Kompetenz? Die Welt ist ja eben nicht so. Die Welt ist nicht so, dass wir hier vielleicht in unserer Blase, in unserem schönen Deutschland, dass viele von uns so leben und dass es uns sehr gut geht. Wir wissen, irgendwo anders sieht es halt einfach nicht so aus. Und auch bei uns ist das ja überhaupt nicht garantiert. Jetzt ist in Berlin gerade Stromausfall. Das bringt ja das Leben all dieser Leute da komplett durcheinander. Die müssen lernen zu improvisieren, abzuwarten. Die können tausendmal sagen, ja, ich hätte es jetzt aber gern schön warm und ich würde jetzt gern weiterarbeiten. Es nützt aber nichts. Und diese Kompetenz, die wir brauchen für unser Menschsein, für unser Leben, die trainieren wir uns selber ab. Das ist ein Vorwurf von mir an an den Gebrauch der KI.
Und da liegt ja tatsächlich dann eine ganz große Gefahr drin. Also bis hin zu, wie bin ich denn dann überlebensfähig, wenn ich diese Kompetenzen eben nicht mehr habe und nicht mehr trainiere und immer nur gepampert bin. Ja.
Diese Frage muss man sich stellen, ja.
Und was hat das denn jetzt für Folgen, wenn wir speziell mal auf Thema Partnerschaft und Sexualität schauen? Also klar, Beziehungen. Auf was bist du da gestoßen mit deinen Recherchen?
Da kommen jetzt meine Recherchen und meine Erfahrungen auch als Paar- und Sexualtherapeutin zusammen. Es geht ja in meiner Therapie immer so darum, dass man auch vom anderen verstanden werden will. Und das findet halt oft nicht statt. Ja, das sind Diskrepanzen da. Die Paare können nicht miteinander reden, jetzt unabhängig davon. Das ist ja der Alltag. Da weiß ja jeder, wovon ich rede. Ja, man streitet sich, weil man unterschiedliche Vorstellungen hat von der Kindererziehung, von der Art, wie man das Geld ausgibt, wie man seine Freizeit verbringt und weiß was auch immer. Oder wie häufig man Sex hat und welche Art von Sex man hat. Und es geht darum, eine Lösung zu finden. Und die Lösung sieht in der normalen Partnerschaft oder in der funktionierenden Partnerschaft immer so aus, dass wir ein bisschen so aufeinander zukommen müssen und auch mal aushalten müssen, dass nicht alles nach meinem Wunsch verläuft. Anders geht es ja nicht. Und jetzt geht es aber los. Jetzt habe ich so ein ChatGPT und Co. und die sagen, natürlich hast du recht, aber ich verstehe dich vollkommen. Ich kriege die Antwort sofort. Es ist doch sehr verführerisch, mich eher mit diesem Chatbot zu unterhalten und nicht mehr mit meinem nervigen Partner oder meiner nervigen Partnerin. Das ist schon eine Gefahr, dass ich das auch verlerne, mich auf jemanden einzustellen, der anders denkt und der vielleicht auch mal richtig sauer auf mich ist.
Da gibt es ja auch in der Literatur und auch im Film gibt es ja schon diverse Vorlagen, wo das so aufgegriffen wurde. Und ich stelle mir da immer die Frage, also klar, es ist verführerisch, auf Dauer denke ich mir so, wie interessant ist es dann wirklich, weil, also da fehlt ja dann auch was. Also so wie du es auch beschreibst, so dieses, man reibt sich auch mehr aneinander und nicht in Liebe und man streitet sich und ja, da gibt es was auszuhalten. Dafür, wenn es dann wieder auch zu einer Versöhnung kommt, gibt es so ein auch sinnerfülltes Gefühl und so eine Zufriedenheit. Das würde mir dann auch fehlen, wenn immer alles glatt läuft, oder?
Ja, also wenn man in einer Partnerschaft ist, in einer guten, dann würde einem das schon fehlen. Entschuldige, ganz kurz. Ich sehe das so, dass momentan noch die Menschen gefährdet sind, die eben diese glückliche Partnerschaft nicht haben, die vielleicht alleine sind. Also gefährdet sind wir alle, aber besonders gefährdet, sage ich mal so, sind diejenigen, die dann vielleicht zu dem Schluss kommen, also bevor ich jetzt rausgehe, noch ein Date mache, das dann wieder enttäuschend ist, oder dann chatte ich doch lieber so ein bisschen mit meinem Bot und das ist ja auch spannend und so weiter. Also diejenigen, die in einer stabilen Partnerschaft sind, die eine robuste Einstellung zum Leben haben, die können es wirklich schaffen, dass die KI eine Bereicherung ist. Diejenigen, die in der Krise sind, die vulnerabel sind, verletzbar sind, schon verletzt worden sind, die einsam sind, die sich unverstanden fühlen, die niemanden haben, für die ist der Bot eine ganz große Gefahr. Dahingehend, dass sie in ihrem Einsamsein, Unverstandensein weiter bestätigt werden und nicht rausgehen und nicht sagen, jetzt egal, ich wage es jetzt nochmal, ich lasse mich jetzt nochmal auf ein Date ein und vielleicht ist das genau derjenige oder auf eine Freundschaft, ich reaktiviere eine Freundschaft oder ich gehe auch einfach mal alleine essen, vielleicht treffe ich jemanden.
Ja, und da, wenn wir uns natürlich so die Gesundheitsstatistiken anschauen, also auch mit psychischen Erkrankungen, mit Vereinsamung und auch gerade ältere Menschen, wo man auch mit Corona schon gesagt hat, ah, da ist viel Einsamkeit da und da gibt es auch Initiativen, die sich damit beschäftigen. Also wenn ich das so höre, was du sagst, dann klingt das schon wirklich alarmierend, weil das eine vielleicht sogar immer größer werdende Bevölkerungsgruppe betreffen könnte, oder? Wo es einfacher ist, sich mit einer KI, mit der musste ich gar nicht auseinandersetzen, mit einer KI zu beschäftigen und da die Bedürfnisse zu stillen, als diejenigen, die sagen, oh, nee, ich gehe da rein und ich gehe nochmal raus und ich date oder was auch immer.
Ja, und das hat ja gewöhnt haben wir uns, wie du sagst, auch in der Corona-Zeit daran, als wir uns nicht so sehen durften und also Kontakt, also ja, wissen ja alle Bescheid, und wir uns dran an Videokonferenzen gewöhnt haben. Plötzlich fanden wir es alle normal, dass wir via Bildschirm kommunizieren und dann kann man natürlich immer auch ja, sich leichter mal rausschleichen und es leichter mal abstellen. Die Folgen sehen wir. Also ich beobachte mit Erschrecken, wie der Ton auf den sozialen Netzwerken sich verändert hat. Auf harmlose Artikel kommen manchmal richtig böse Kommentare und es geht nicht in Grauzonen, da wird nicht mehr gefragt, sag mal, wie hast du das gemeint? So geschützt hinter meinem Bildschirm, vielleicht auch dann ohne Klarnamen, ohne Bild, hauen die Menschen Sachen raus, die andere einfach nur noch verletzen. Und das ist so für mich so der Effekt. Ich weiß nicht, ob die Menschen böser geworden sind, aber vielleicht nach meiner Theorie haben die Menschen es verlernt, dem anderen auch mal so die Hand zu reichen oder einfach nur mal so Grautöne zu sehen. Der eine hat die eine Meinung, der andere hat die andere Meinung. Wenn man nicht drüber redet, kommt man nicht zueinander. Und die Menschen haben es definitiv verlernt, darüber zu reden, sondern da geht es gleich wirklich unter die Gürtellinie. Da wird gar nicht mehr nachgefragt. Ich meine, ich muss das jetzt hier nicht alles aufzählen. Wahrscheinlich weiß jeder, wovon ich rede und wie schlimm diese Kommentare manchmal unter Artikeln sind oder auch einfach nur, wenn man irgendwo was postet, was vielleicht ein bisschen, ja, wo man vielleicht eine andere Meinung haben kann. Und das ist jetzt die Voraussetzung, vor der wir stehen. Und jetzt kommt KI und sagt, ja, du legst dich hier mit den anderen an, die verstehen dich nicht, hast schon recht, dass du da dich anlegst und dass du da, dass du es nicht gefallen lässt, aber ich verstehe dich. Und das nimmt dann, wenn wir jetzt die Beziehung einfach sehen, die Paarbeziehung, das ist ja wie so eine, so ein Probelauf oder für das Leben mit anderen. In der Beziehung habe ich ja jemanden, der mich im besten Fall liebt und schätzt und so weiter und der mir im besten Fall immer wieder sagt, hör mal, da hast du dich aber falsch benommen oder mach's doch nochmal so und klar gebe ich dir eine Chance. In der Gesellschaft, im Berufsleben kriegen wir diese Chance vielleicht nicht. Aber dieses, dass wir es verlernen, uns miteinander auszutauschen, finde ich, nimmt immer mehr Raum ein und geht auch immer mehr in die private Beziehung rein, bis wir irgendwann wirklich sagen, naja, brauche ich das? Wozu muss ich das haben? Ja.
Ja.
Und dann haben wir ja noch den Sex, aber darauf kommst du bestimmt
Genau,
zu sprechen.
da wollte ich jetzt mal rüber. Also auch sehr interessant in deinem Buch, was du beschreibst. So, also ich kenne solche Berichte schon aus Asien, auch mit diesen Sexdolls, also diesen Sexpuppen und überhaupt, du kannst mit der KI ja gefühlt alles ausleben, ne? Was mit deiner Partnerin, mit deinem Partner vielleicht nicht so einfach geht oder wo eine große Scham ist, darüber zu sprechen oder das auszuprobieren. Das heißt, da gehen ja Felder auf für viele, die vorher gar nicht erreichbar waren, was ja vielleicht auch positive Aspekte haben kann. Interessant fand ich auch in deinem Buch, wo du beschreibst, dass du, ich glaube, du warst direkt dort in diesem Haus, wo die tatsächlich auch diese Puppen sozusagen vermieten oder ausleihen. Das fand ich sehr spannend. Magst du da mal so ein bisschen darüber
Ja,
berichten?
also das war das Cyber Brothel. Brothel ist der englische Ausdruck für Bordell und Cyber. Und die haben lebensecht aussehende Sexpuppen verliehen. Also man konnte da hingehen und hat einen, konnte sich für eine Stunde oder eine Nacht oder so ein Zimmer mieten, mitsamt Inventar. Und da war halt die Puppe der Wahl. Die sehen. Die fühlen sich nicht an wie Menschen, aber die fühlen sich jetzt auch nicht schlecht an. Die haben eine ganz gute Haptik. Das Aussehen konnte man so auswählen, auch welche Beschaffenheit das sein soll. Und
Die sind
im
aus
Inventar.
Silikon, glaube ich, oder?
Ja, es
Silikonpuppen.
gibt so
So,
verschiedene
aber.
Silikon, was auch, es muss ja auch stabil sein. Und die waren schon irgendwie, waren schon guter Qualität. Die Silikon wäre ja vielleicht zu weich, aber die Textur war schon Silikon, aber im Inneren war halt dann noch was. Gerüst. Und ganz im Inneren, also im intimen Inneren, hatten diese Puppen dann auch noch so Überraschungen bereit. Das war dann nicht einfach nur so ein Silikonwust, in dem man dann so seinen Penis hineinführen konnte. Also es waren fast nur Damen. Es gab einen pro forma Pseudo-Herrn als Sexdoll. Das alles andere waren Frauen, waren weibliche Puppen. Und im Innern dieses ist da auch noch so, sind da so Mechanismen. Also das ist in auch so Saugmechanismen oder was auch immer, dass es sich halt spannend anfühlt. Ja, ich war da und bin da sehr, durfte mir das alles sehr genau anschauen, war auch zu zweit da. Wir haben uns konnten uns auch dann unterhalten. Das war sehr, sehr spannend. Es klingt so ein bisschen futuristisch. Die Betreiber des Cybrothels, die haben gesagt, ja, irgendwann wird das so der Fall sein, dass wir uns einen Orgasmus im Cybrothel abholen, so wie andere vielleicht ins Nagelstudio gehen oder Fitnessstudio machen. So normal soll das werden. Und das war auch in keiner Weise unästhetisch und war schön aufgemacht. Also es war alles schöne Altbau, Wohnung, konnte überhaupt nichts dagegen sagen. Ich vermisse halt nur den Beziehungsaspekt. Aber ich wollte ganz gerne noch ein bisschen weiterreden. Diese Dolls nehmen zunehmend, werden zunehmend bezahlbarer. Ich habe jetzt gerade ganz aktuell in so einer Zeitschrift gelesen, so einer KI-Zeitschrift, die tue ich mir jetzt ja dauernd an, dass so ein Playmate oder eine Pornodarstellerin in so einen 3D-Scanner gegangen ist und sich ein lebensechtes Abbild von sich hat machen lassen. Sogar ihre Vagina hat mit so flüssigem Silikon hat ausfüllen lassen und dann ist das erhärtet und haben die anhand dieses Musters dann tatsächlich ihre echte Vagina auch nachgebildet und auch mit so einem Saugmechanismus so versehen. Und dieses Ding kann mit KI Talk sogar mit einem reden. Also die nimmt jetzt auch gerade sowas auf, dass sie halt wirklich so Dirty Talk mit dieser Puppe macht. Das sind keine vorgefertigten Antworten, sondern die antwortet schon selbstständig, aber halt mit der Stimme von dieser Frau. Dann denkt man sich doch, naja, das wird schon eine Stange kosten. Ja, es ist nicht gerade umsonst, aber magst du mal einen Preis nennen? Was
Ja,
meinst du?
bitte, ja. Oh, ich habe keine Ahnung. Also ich
Nee,
würde
ich
jetzt mal
verstehe.
sagen, wenn du sagst, es wird langsam erschwinglicher,
Ja.
also so zwischen 5 und 10.000 Euro vielleicht.
3.500 mit
Ach.
KI und ohne KI 2.900. Also es klingt jetzt so, als ob ich hier Werbung für die
Okay.
mache. Mache ich
Nee.
tatsächlich nicht. Aber es wird, und diese Pornodarstellerin hat gesagt, sie war jetzt auf der neuen Venus-Messe, so Erotikmesse in Berlin. Und an jeder vierten Ecke gab es Sexdolls. Und sie hat sich da auch gesehen, natürlich, deswegen ist sie da auch hingegangen, um ihre Sache da zu promoten. Das scheint ein zunehmender Markt zu werden. Das, was früher vielleicht, es war unerschwinglich. Und Ich sage, es ist jetzt nicht gerade etwas, was ich jetzt so im Normalfall aus der Portotasche zahle, aber es ist eben nicht mehr 10.000 oder 5.000 bis 10.000, wie du es vermutet hattest.
Also wenn ich mir auch vorstelle, man kombiniert das dann noch mit einer Virtual Reality Brille, dann, ne, dann kannst du dir den Porno draufschalten und dann letztlich, na, dann hast du ein anderes Bild. Das heißt, dann siehst du letztlich gar nicht mehr die Puppe, sondern spürst sie nur, dann kannst du in eine komplett andere Welt eigentlich eintauchen.
Das gibt es alles. Auf diese technischen Gadgets bin ich jetzt noch gar nicht so eingegangen, also im Einzelnen, aber genau sowas gibt es, dass in der Virtual Reality dann der sexuelle Akt aus der Sicht des Users dann gefilmt wird. Nicht so wie wir vielleicht noch von der Oldschool so ein Porno sehen, da vereinigen sich zwei, so man guckt es von außen an. Nein, es ist ja heute schon gang und gäbe, dass es aus der Sicht des wahrscheinlich männlichen Users gefilmt wird und er so sieht, wie die Frau so über ihm ist. Klar, das kann man kombinieren. Ja, das sind die Sex-Dolls. Ich habe das jetzt mal alles als Roboter bezeichnet. Die richtigen, also die Roboter, die jetzt so umherlaufen wie der Terminator oder sowas, die gibt es so noch nicht. Diesen gibt es, also gibt es schon, aber das sind alles Einzelanfertigungen, von denen rede ich jetzt noch nicht. Aber dieser Übergang, dass die schon viel können, die können reden, die Vaginalfunktionen sind irgendwie scheinbar lebendig, sie fühlen sich gut an, sie sehen so aus, wie man sich das so wünscht. Das ist alles da. Und dann, also als ich das mit meinen Freundinnen besprochen habe, dann haben die gesagt, naja, ich kenne keinen einzigen, der sowas machen würde. Und von Männern auch, ja, das ist doch alles, das ist doch noch Zukunftsmusik. Also die haben das alle weit von sich gewiesen. Ja, aber der Name Chatbot, Bot kommt ja von Roboter. Da steckt der Roboter auch drin. Also diese Talks beziehe ich da schon auch mit ein, wenn ich von der Roboterliebe rede und von dem, was uns da an Welten vorgegaukelt wird. Und wir lassen uns auf diese künstlichen Welten ein und denken zuerst, das Erfahrungsspektrum, das erweitert sich, toll, was ich jetzt alles kann. Und das verändert uns aber. Zuerst nutzen wir die neue Technik und dann lassen wir zu, dass diese Nutzung uns wiederum verändert.
Wenn du sagst Veränderung, was konkret wird sich denn dann verändern? Also du hast ganz am Anfang gesagt und du schreibst es auch in deinem Buch, gerade in Beziehungen geht es ja auch um den Austausch, auf den Perspektivwechsel, aufeinander eingehen, das ja dann so wegfällt. Jetzt aus deiner psychologischen Sicht auch, wo wird das denn dann hinführen, auch wirklich in
Genau,
Partnerschaften?
das eine fällt weg und ich hole noch ein kleines bisschen aus, dann komme ich zu dem, das eine fällt weg, was du gerade gesagt hast, zu der Austausch und gleichzeitig können wir uns mit diesen Sexpuppen oder den Chats ja einen Umgang erlauben, der ja keinen verletzt. Eine Sexpuppe hat doch keine Emotionen. Auch diese Pornodarstellerin hat gesagt, nee, sie will es nicht wissen, wie sie von ihren Usern da, wie die Puppe da gefesselt wird. Sie will das nicht mit angucken. Sie nimmt es in Kauf, aber sie will es nicht sehen. Aber genau das machen ja die Leute. Die machen ja mit diesen Puppen Dinge, die sie mit einem realen Menschen vielleicht nicht machen würden. Klar, es gibt einen Markt für BDSM, ist schon klar, aber die machen vielleicht Dinge, die darüber hinausgehen und die müssen ja die Puppe nicht um Einwilligung fragen. Die sagt hier immer, haha, toll, ja, weiter so, mein Schatz. Und das verändert uns, weil es verändert unsere Möglichkeit zur Empathie. Man geht so davon aus, dass wir mit unserer Fähigkeit, uns in andere hineinzuversetzen und empathisch mitzufühlen, wenn ein anderer Schmerz hat, wenn ein anderer weint oder schreit, dann haben wir Mitleid und helfen. Wenn wir jetzt aber Dinge tun, die Puppe, die wird jetzt ja vielleicht nicht schreien, das nicht, aber wir tun jetzt Dinge, von denen wissen wir, einem realen Menschen würde das Schmerz zufügen. Und ich trainiere mir das ab, dieses Mitgefühl. Was macht das mit uns? Ich verrohe. das Feine, was Menschen auszeichnet, was wir ja alle haben, wenn wir, sagen wir, Sternsinger, die ziehen hier umher, weil sie anderen Menschen helfen wollen, die Kinder. Dieses Mitgefühl mit anderen, das uns zu guten Taten veranlasst, das verroht, wenn wir permanent das Gegenteil einüben. Ja. Und
Was mich da beschäftigt, ist noch so diese, wenn wir uns das antrainieren können, diese Fähigkeit zu differenzieren, könnte es denn dann nicht auch Vorteile haben, weil Menschen, die bestimmte Bedürfnisse haben, das an den Puppen vielleicht ausleben können und
ja.
das im echten Leben
Ja.
dann nicht tun? Also könnte man da auch einen Vorteil drin sehen oder sagst du, puh, ne, schwierig, diese Differenzierung dann auch hinzubekommen?
Wir verschieben ja erstmal, wir üben gewaltsames Verhalten ein und die Grenze des Mitgefühls wird verschoben. Und es gibt Untersuchungen in diese Richtungen, dass wir das tatsächlich einüben, dass wir irgendwann nicht mehr sagen können, ah ja, bei Menschen ist das ja anders. Also weil die Puppen sehen ja so lebensecht aus, ich mache da was mit denen, die lacht vielleicht immer noch und sagt, ach wie schön und ja, weiter so. Und du hast vorhin gefragt, was macht das mit unserer Beziehung? Wir können ja vielleicht nicht mehr dann unterscheiden oder es fällt uns schwer, uns das klarzumachen. Das ist jetzt meine echte Partnerin. Der tut das weh, was ich davor mit der Puppe gemacht habe. Die sagt nicht, oh toll, mein Schatz, sondern sagt, au, hör auf, Schluss damit, will ich nicht. So, und mir fehlt dann, wenn ich das immer wieder so einübe, irgendwann das Verständnis für das menschliche Verhalten. Zumindest so weit würde ich gehen. Ob das jetzt auch zu gewaltsamem Verhalten dem anderen gegenüber führt, das hängt sicher auch von der eigenen Persönlichkeit ab, aber die Grenze der Empathie wird verschoben. Denk mir, hey, stell dich doch nicht so an, würde ich vielleicht erst mal denken.
Jetzt hast du vorhin auch gesagt, also einmal von den Puppen, die meisten waren weiblich, also Zielgruppe Männer. Du hast auch von Freundinnen berichtet, ne, die auch gesagt haben, nee, ist weiter weg. Würdest du sagen, geschlechterspezifisch kann man da schon eine Tendenz erstmal erkennen, dass Frauen vielleicht nicht so bereit sind, sich da ohne weiteres darauf einzulassen?
Dieses Cyprussell hat eine Umfrage gemacht und es waren mal Pärchen da, Mann, Frau, bei denen die Frauen dem Mann das geschenkt haben oder die vielleicht auch mal da was ausprobieren wollten. Soweit ich weiß, gab es nie eine Frau, die da alleine hingegangen ist oder wenn, dann war das in so einer verschwindenden Minderheit, dass ich es vergessen habe. Ich glaube, dass diese Art von Sexualität etwas Männertypisches ist, die eher, also Ausnahmen bestätigen die Regeln, bitte alle Männer, die jetzt sagen, was redet die da? Also, aber ich glaube, dass Männer eher auf das Visuelle abfahren und abschalten können, trennen können, so nicht nur diesen Beziehungssex brauchen, sondern halt einfach auch mal so triebhaften Sex brauchen wollen, sich entlasten wollen, so. Und Frauen eher das Beziehungsumfeld brauchen. Es gibt ja Untersuchungen, wie sieht die Erregung bei Männern und bei Frauen aus. Ein Mann sieht etwas, er will Sex, die Erregungskurve steigt nach oben. In einer Frau ist die Erregungskurve eigentlich nicht vorhanden, ist eigentlich ein Erregungskreis. Rosemary Bassin war die Pionierin, die das erforscht hat. Ganz viele Sachen führen zur Erregung der Frau, dass ich mich gerade gut fühle, dass ich gerade so verliebt in meinen Partner bin, dass ich denke, ach, Sex gehört auch zu einer guten Partnerschaft dazu, dass die Kinder aus dem Haus sind, dass ich denke, ich habe heute richtig Zeit und morgen kann ich ausschlafen. Das sind jetzt nicht so die sexuellen Antörner, aber das sind so die Voraussetzungen, die als Frau wichtig sind, die für eine Frau wichtig sind, damit sie Lust bekommen. Und wenn das alles stimmt, bildet sich dann die Lust so. Und wichtig ist halt schon auch, ich will Sex mit meinem Partner haben. Ich weiß, es gibt die Frauen, die einfach nur mal ins Swingerclub gehen und sich durchvögeln lassen und die Partnertausch machen und die Koregulation machen. Ich weiß das. Aber aus meiner Praxis sehe ich, dass im überwiegenden Teil die Frauen, dass für die Frauen erstmal so stimmig sein muss. Und deswegen glaube ich, dass diese Roboter, diese Sexdolls eher von Männern nachgefragt werden. Bei Frauen sehe ich aber die Gefahr, dass diesen Romantikmodus von den von diesen Chats, diesen KI-Chats vielleicht eher nutzen und sagen, wenn mein Typ zu Hause da sich einfach nicht mit mir unterhält und immer sagt, ach, jetzt immer noch was tun muss, was reparieren muss oder was weiß ich, dann frage ich doch mal schnell ChatGPT, so statt meine Freundinnen. Da sehe ich bei Frauen eher die Gefahr.
Also hier auch so dieses, ich hole mir die Beziehungsbedürfnisse dann vom Roboter, auch wenn es jetzt ein Bot ist. Und bei Männern vielleicht eher auch so dieses mechanische, vielleicht kann man so sagen, oder eine andere Art der Bedürfnisbefriedigung.
Ja.
Wo könnte das, also das ist ja echt spannend, wenn ich mir so überlege, wenn es jetzt extrem wäre, wo könnte das in Zukunft hinführen? Vielleicht könnte man dann ganz extrem sagen, na ja, die Frauen beschäftigen sich irgendwann nur noch mit dem Chatbot, die Männer nur noch mit den Puppen. Bitte, wir schließen auch alle Geschlechter, wie auch immer ihr euch da seht, schließen wir damit ein. Aber könnte man ja ganz extrem sagen, ja, irgendwann rotten wir uns selber aus, weil der Fortpflanzungsakt in dem Sinne gar nicht mehr stattfindet, weil wir nicht mehr zueinander finden. Das wäre mal eine Dystopie am allerfeinsten.
Ja, also zur Fortpflanzung, da ist ja auch die Kinderwunschtechnik schon sehr weit. Da brauchen wir schon lange keine tatsächliche geschlechtliche
Oh,
Sexualität mehr.
ja, stimmt. Und wir können ja dann Augenfarbe in alles aussuchen.
Ja,
Ja,
das, das
stimmt.
sind
Dann
wir.
bräuchten wir das da eigentlich, den Geschlechtsakt an sich auch nicht
Denn
mehr.
dafür
Können wir
brauchen wir nicht.
alles,
Ja,
ja.
aber was auf der Strecke bleibt, ist halt die Sexualität, so wie wir sie kennen. So. Wenn jetzt jeder mal so an eine schöne Sexualität zurückdenkt mit der Partnerin, dem Partner, den man gerade sehr gerne hat, liebt, verliebt ist, was auch immer, das ist ja dann was Schönes. Man kommt sich näher, es funktioniert nur, wenn beide erregt sind. Es ist so ein Miteinander, man lässt sich neue Dinge einfallen, man wächst so ein bisschen über sich hinaus und man kommt in so eine Blase. So. Die anderen sind draußen und man selber erlebt das. Und diese Art von Sexualität sehe ich mit dem Roboter nun nicht gegeben. Da ist schon eher so, boah, ist das geil, boah, was ich da sehe. Wenn ich aber, und das ist sicher erstmal auch gewaltiger Motor für diese Dolls und für die Bots, die auch demnächst Erotikfunktionen bekommen, muss ich gleich noch was zu sagen. Es bleibt aber der Beziehungsaspekt der Sexualität auf der Strecke. Und der beinhaltet ja auch wieder, was wir vorhin so hatten. Männer und Frauen haben vielleicht auch in der Beziehung, bei der Sex gut funktioniert, vielleicht unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Wünsche. Ja, auch da geht es doch darum, dass zum einen derjenige, der den Wunsch bekommt, dass er sagt, ja, okay, überlege ich mir mal, vielleicht probiere ich mal aus. Aber der andere, der den Wunsch äußert, auch in Kauf nimmt, vielleicht klappt es ja nicht, vielleicht müssen wir was anders machen. Also es ist immer auch so ein sich annähern. Ich lasse mich drauf ein, aber ich beharre, und der andere, ich beharre nicht drauf. Und so geht es ja nur. Das sind ja dann diese Kompromisse. Fällt ja dann alles weg. Ja.
Was
Und
denkst du denn,
jetzt.
wie wird die Welt dann so in 30 Jahren aussehen?
Ach.
So, wird es da so eine bunte Mischung dann geben oder was ist so dein?
Also ich sehe ja schon, dass wirklich so diese Sexualität, dass das immer mehr, dass uns das, dass es immer so komplizierter wird. Ich befürchte tatsächlich, dass diese Art von Sexualität, dass die gewinnen wird. Ich würde ganz gerne zu einem Aspekt nochmal ergänzen, weil das ist so vielfältig, das Thema. Wirklich, glaub mir, wir könnten einen Tag lang reden, das tun wir jetzt natürlich nicht, aber
Ja,
es
es ist
ist
aber sehr spannend, ja.
unglaublich vielfältig. Jetzt hat ja Elon Musk mit seinem X, da hat er auch eine KI-Funktion, die heißt Grok. Und der hat das so kombiniert, dass die KI, also das Grok, jetzt auf Befehle reagiert wie: zeig ihnen Unterwäsche, entkleide ihn oder sie. Das heißt, man hat dann Bild, man chattet vielleicht mit dem anderen via Bild und dann hat man ja dieses Bild und dann kann die KI den anderen entkleiden, ohne dass die Person, die da entkleidet wird, irgendwas dagegen machen kann. Und der Elon Musk hat zwar gesagt, oh ja, ja, wir müssen dann vielleicht mal ändern. Es gibt Auszieh-Apps. Es gibt ein Programm, also ChatGPT ist ja nur eins, ist ja hier gerade jetzt so ein bisschen der Platzhirsch, aber es gibt ja so unglaublich viele. Es gibt Open-Source-Modelle, es gibt Konkurrenz zwischen Asien, Europa, USA. Das geht ja permanent weiter. Es gibt so ein Programm oder eine KI-Anwendung, die heißt Lemon Slice. Ich kann da einfach mit Worten Filme aus einem einzigen Bild erstellen. Ich könnte jetzt von dir, weil ich dich jetzt hier habe, ich mache jetzt so Screenshot und dann könnte ich dich da im Film bei Lemon Slice einfach verwenden. Ich könnte dich, also was ich auch eben gesagt habe, mit Befehlen bitte nackt zeigen, bitte in intimen Handlungen zeigen. Wir haben keinerlei Kontrolle mehr über unser Bild, über unsere Persönlichkeitsrechte. Was macht das mit uns? Ja, das ist anthropozentrische Modell. Ich. Um mich dreht sich alles. Ich will den nackt sehen. Ich will das und das. Ist doch geil, ist doch lustig, wenn ich die beiden mal mir angucke, wie die da gerade Sex miteinander haben. Was macht das mit einem? Stell dir vor, jetzt jemand erstellt solche Nacktfilme und Pornos von mir und ich trete dem nachher beim Rewe wieder an der Kasse unter die Augen. Mit welchem höhnischen Gefühl betrachtet der mich denn? Der sagt doch, du, jetzt tust du da so distanziert. Heute Nacht, da wirst du dich wieder ganz anders benehmen. Ich finde das total gruselig. Ich will mir das gar nicht ausmalen, wie es in 30 Jahren aussieht. Es wird sicher eine Gegenbewegung geben. Ja, das wird diese eine Richtung, ich sehe nicht, wie es gestoppt werden kann, weil es einfach so ein großer Wettbewerb ist. In Deutschland haben wir den KI-Act, wir haben also Regeln aufgestellt, also zumindest für gewisse Arten von Anwendungen. Sam Altman tut alles, der Chef von OpenAI, dass die Regeln zurückgenommen werden. Der bearbeitet auch den Trump, dass Regeln zurückgenommen werden. Weil er sagt, ja, wir werden abgehängt. Ja, was USA nicht macht, machen dann die Chinesen. Oder wir hängen so ein bisschen hinten rein, die Europäer, aber wir wollen natürlich auch nach vorne. Und diese Konkurrenzsituation, die verhindert, glaube ich, dass wir da irgendwie mit Regeln weiterkommen. Das ist immer nur so, wir hinken da vielleicht hinterher und sagen, ja, das geht aber nicht. Und dann wird das an der einen Stelle verboten, dann wird es von einer anderen Stelle wieder erlaubt. Also sagt mir, wo hier der Ansatz besteht, dass man es positiv sehen kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht weißt du irgendwas. Ich wäre froh.
Also, puh, ich bin ja so Idealistin. Und ich glaube nach wie vor, ich glaube schon an den Menschen und ich glaube so an die menschlichen Werte. Und deswegen, wie du auch sagst, Gegenbewegung. Mein Eindruck ist, natürlich wird jetzt alles gehypt und KI geht nicht mehr weg und so weiter. Und ja, auch mein Hirn könnte es zersprengen, wenn ich darüber nachdenke, was dann alles möglich ist. Und trotzdem habe ich noch was in mir, wo ich mir denke, nee, schau mal, wir haben es in der Evolution so weit geschafft und ich traue dem Menschen an sich schon zu, da einen Umgang damit zu finden, beziehungsweise, ja, wir haben jetzt schon eine sehr gespaltene Gesellschaft. Vielleicht spaltet die sich dann noch auf ganz andere Art und Weise, dass es wirklich welche gibt, die sagen, nee, wir lassen das alles weg, wir wollen das echte, das wahre Leben. Frag mich jetzt nicht, wie das in der Welt dann aussieht oder wie es möglich ist. Meine Hoffnung ist schon mit diesem Ganzen, dass es sich irgendwie auch abnutzt. Ja, und natürlich vereinfacht KI vieles an ganz vielen Stellen, auch im Alltag, wenn wir es gar nicht merken. Meine Hoffnung geht schon dahin, dass sich bestimmte Dinge auch abnutzen und dann gar nicht mehr so neu, so spektakulär, so toll sind, weil letztlich auch das, was du beschreibst, ist ja auch ein Gefühl der Leere da. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich gestalte meine Beziehung mit so Bots, da komme ich ja irgendwann auch an den Punkt, vielleicht nehmen dann die Depressionszahlen noch weiter zu. Also es muss sich ja irgendwie niederschlagen. Von daher wäre jetzt meine Hoffnung oder meine Vermutung, dass es irgendwo einen Punkt gibt, wo dieses Menschliche, was uns ausmacht, wo das wieder zurückkehrt. Wann es so sein wird, I don't know, keine Ahnung. Und da, ich weiß nicht warum, aber da glaube ich dran. Aber
Ich
vielleicht bin
glaube,
ich
ein
auch zu
bisschen hat es
idealistisch,
ja.
ich weiß es nicht,
Ja,
ja.
das ist wunderbar auch, ja. Ich denke auch, es gab immer auch damals, als die Mechanisierung der im industriellen England so begann und die Weber ihre Arbeit verloren haben durch die elektrischen oder die mechanisch angetriebenen Webstühle. Da gab es ja die sogenannten Luditen, das waren die Maschinenstürmer, die haben die zerstört und haben gesagt, wir lassen uns unsere Arbeit nicht wegnehmen. Also die wird es sicher auch geben, das glaube ich schon.
Ja,
Es
ja.
wird sicher auch die Verweigerer geben. Und ich persönlich, ich klar, ich könnte auch nicht leben, wenn ich jetzt das alles, ich bin kein depressiver Mensch. Also ich hoffe natürlich auch, aber ich setze mich dafür ein, dass wir eben so eine, dass wir diese Werte, von denen du sprichst, dass uns die auch bewusst werden, dass wir dieser neuen, diesen Innovationen nicht einfach blindlings nachlaufen und sagen, ah, das ist gut, weil das ist neu. Und dass wir einfach auch mal sagen, ja, brauchen wir das? Was können wir denn selber machen? So hoffe ich mit dir zusammen, dass wir den nicht zu sehr, dass wir uns da nicht, dass wir nicht Haut und Haar und Seele und alles verkaufen. Ja. Ein bisschen Selbstbestimmung einfach noch wertschätzen und übrig behalten. Ja.
Ja, ich meine, es ist natürlich schon so ein großer Bewusstseinssprung, den wir dadurch machen können. Ne? Ob wir das dann schaffen oder wie wir das hinbekommen, weiß ich nicht. Aber genau wie du es beschrieben hast, es gab ja immer so Zeiten oder Perioden oder auch in den Ländern unterschiedlich, wo man gedacht hat, boah, wenn das jetzt kommt, dann sind wir verloren und das wird uns ins Verderben stürzen mit der Industrialisierung oder als dann Elektrifizierung, dann gab es Strom plötzlich oder ich sag mal zuletzt, na, vor der KI noch das Internet und mit den Herausforderungen. Also ich glaube, wenn wir da lernen, die Vorteile zu nutzen, aber doch irgendwie eine Balance zu finden im Umgang, ja, weiß nicht, ob wir als Menschheit da bereit dazu sind, aber jetzt hoffe ich mal, sowas wie der Podcast hier hilft da auch einfach, das Bewusstsein nochmal zu stärken. Was sind eigentlich meine Werte? Wie möchte ich auch Beziehungen? Wie möchte ich Sexualität gestalten? Was ist für mich Sinn? Und für mich ist Sinn einfach Verbindung, in Verbindung zu sein. Und das fällt eben mit den Bots weg. Und also mir geht es so, wenn ich zu viel auch mit KI arbeite, ich arbeite ja auch kreativ, das fühlt sich so leer an, wie gesagt. Und so, ich fühle mich nicht erfüllt dann, sondern ich merke dann, boah, da ist jetzt gar nichts von mir eingeflossen, sondern ich habe ja dann nur irgendwie das abgearbeitet, was die KI mir vorgeschlagen hat. Und ich glaube, wenn wir da sensibler werden, dann könnten wir da eine ganz gute Balance finden. Es müsste sich natürlich auf die Mehrheit dann niederschlagen, ne? Wenn die Mehrheit so ist, wie wir jetzt einen Großteil gesprochen haben, so wir lassen uns ein auf diese Innovation und verlieren uns selber darin, dann wird es nicht funktionieren. Dann sind wir vielleicht wie in diesen Filmen, sind wir irgendwann auch von der KI gesteuert oder sind da gar nicht mehr in der Lage, selbst Verantwortung zu übernehmen.
Sehr schön. Ja.
Was denkst du denn, welche Kompetenzen werden wir da in Zukunft denn dann brauchen als Menschen? So, um dann gesunden Umgang, sage ich mal, auch damit zu finden. Jetzt auch im Hinblick, wie du sagst, Liebe, Roboterliebe, Sexualität, Beziehungen.
Also wir brauchen zum einen die Kompetenz, dass wir uns selber mehr zutrauen. Traut euch zu denken und nicht einfach von vornherein sagen, ach, die KI weiß das schon besser. Weiß sie ja gar nicht. Die KI plagiiert ja eigentlich auch nur, was wir gedacht haben. Ich kann ja nicht sagen, dass sie das selbst so. Sie hat ja als Pool das, was wir schon mal gedacht haben. Also traut euch zu denken und natürlich muss man das, was man denkt, auch selber immer wieder auch hinterfragen und neue Schlussfolgerungen zulassen. Aber das ist für mich schon so das Hauptsächliche, dass ich, es hat sich ja schon früher angebahnt mit der ganzen Ratgeberliteratur, dass ich plötzlich alles, was so von Generation zu Generation weitergegeben ist, wie stille ich mein Kind oder sowas, dass es für alles jetzt plötzlich Ratgeberbücher braucht. Und jetzt fragt mal die KI. Und da denke ich mir, traut euch einfach ein bisschen mehr selber zu. Und man muss sich nicht immer bei allem absichern. Das ist für mich so. Und damit hält man ja auch sein Gehirn in Schuss, wenn man es benutzt. Es nutzt sich ja nicht ab. Man hat auch ein bisschen, man muss Mut haben, selber zu denken.
Und das natürlich auch den Kindern weiterzugeben, weil wenn ich jetzt an meine Kinder denke, die wachsen ja genau da rein, dass es so selbstverständlich ist, da überall Hilfe herzubekommen. Und also ist ein noch größerer Auftrag als bislang schon an alle, die mit Kindern zu tun haben, und ja, die mit Kindern zu tun haben, an die Gesellschaft, an die Bildung, oder? Da die Kompetenzen auch beizubringen.
Auf jeden Fall. Also es muss auf jeden Fall ein, genauso ist, wie man den Kindern beibringt, wie man damit umgeht, muss man auch ihnen beibringen, wie man denn ohne die KI umgeht. Das sollte nicht, ich finde es gar nicht gut, dass in der Schule das alles digitalisiert wird, sondern die Kinder müssen auch einfach wieder ganz normal spielen können, ohne Tablet und sich austauschen können, miteinander reden können. Also auch diese ganz normale menschliche Kompetenz muss einfach weiter gefördert werden. Und
Ja.
die Eltern sind dann natürlich auch ein ganz gutes Vorbild. Die machen das natürlich, entweder die machen es vor und sagen, sie hängen selber ständig am Smartphone und fragen die KI, oder die sagen, lass uns doch das mal zusammen überlegen. Sollen wir jetzt die und die Entscheidung treffen oder nicht? Und was spricht dafür, was spricht dagegen? Die Eltern können das ja vormachen, dass sie einfach mal so eine Pro- und Kontraliste machen. Und wie gehen wir denn jetzt miteinander um? So lernen die Kinder das ja dann auch nur.
Ja, über die Vorbildfunktion. Ja.
Habe es gerade hier in der Gegend, das ist eine Schule, die hat jetzt als erstes ein KI-Symposium ins Leben gerufen. Und als ich das Programm gesehen habe, war ich erstaunt. Das waren nur so technische Sachen. So, was ist mit der KI alles möglich? Dann habe ich da hingeschrieben und gesagt, ja, vielleicht bräuchte man auch einen kritischen Part. Das ist, was kann auch alles passieren? Und das ist, glaube ich, der basalste Appell. Innovation ist nicht immer gut. Innovation heißt einfach erstmal was Neues, aber vielleicht ist das, was wir können und haben, vielleicht ist das auch gut. Und vielleicht ist das in vielen Bereichen auch gut. Und wenn du sagst, es ist schal, wenn man sich ewig damit der KI auseinandersetzt, ja, ich empfinde das auch so, weil irgendwann mit einem Menschen geht es ja dann irgendwann weiter. Der kapiert es dann irgendwann, denke ich, ah, ja, genau. Und dann kommt man so zu zweit beim Brainstorming oder wenn man sich über was austauscht, zu zweit auf eine höhere Stufe und dann geht es dann nochmal weiter. Das ist ja total befriedigend. Und das mit der KI, da kann es ja sein, dass die wieder ganz auf den Anfang zurückgeht, weil die hat ja diesen Zeitpfeil überhaupt nicht. Die hat ja keine Zielorientierung. Die schätzt ja immer nur ab und macht ja immer nur alles nach statistischen Wahrscheinlichkeiten. Da hat man dieses Gefühl gar nicht, dass man zusammen weiterkommt und weiterkommt. Ja.
Und letztlich, das finde ich auch so unsexy. Also immer auch zu wissen, na, die arbeitet ja nur mit den Daten, die sie über mich oder sonst wie irgendwie gesammelt hat. Und das habe ich mit einem Menschen ja nicht. Aber da
Ja,
sind auch Überraschungen möglich. Es
das
wäre
ist
schade, wenn
richtig.
Überraschungen
Ja, das
wegfallen.
stimmt. Ja, richtig. Ja.
Gibt es denn etwas, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wo du gerne noch was dazu sagen würdest?
Ja, und zwar, ich finde das Wahnsinn, wie das Thema Energiebedarf ignoriert wird. Das ist 2024, also jetzt für 2025 habe ich die Daten noch nicht, weil das neue Jahr ist ja gerade so jung. Aber 2024 war der Energiebedarf weltweit 500 Milliarden Kilowattstunden. Und das ist der Strombedarf, der für die KI, der Energiebedarf für die KI weltweit war 500 Milliarden Kilowattstunden im Jahr, in diesem einen Jahr. Und das ist der Energiebedarf für Gesamtdeutschland in einem Jahr. Das ist,
Kann
und
man
es
sich
ist
nicht
ja,
vorstellen,
man kann sich
echt.
das nicht
Ja.
vorstellen. Und es geht ja weiter. Das ist also 2024 war die KI ja noch vergleichsweise auf einem definitiv niedrigeren Niveau als jetzt. Das heißt, es wird exponentiell nach oben gehen. Und jetzt, vor einigen Jahren schon, hatte Sam Altman bei Trump angesprochen, hat gesagt, können wir Harrisburg nicht wieder ans Netz nehmen? Harrisburg da hat sich der größte Atomkraftunfall der USA ereignet. Das ist der Katastrophenreaktor schlechthin. Es gibt ja überall Unfälle, die auch verheimlicht werden und die nicht so breit getrieben werden. Aber das war bekannt. Und der Sam Altman sagt, wir brauchen Energie. Und jetzt gerade vor 2 Wochen habe ich gelesen, der ist da, glaube ich, seinem Ziel nahegekommen, dass das jetzt wohl wieder ans Netz soll. Auch hier in Bayern soll jetzt auch so ein KI-Zentrum, so ein Rechenzentrum, so ein Giga-Rechenzentrum entstehen. Woher nehmen wir denn die Energie? Und frisst ist der Energiebedarf frisst die Energiewende auf. Und ich sehe das schon so, das ist für mich irgendwie auch ein bisschen Hoffnungsschimmer, ehrlich gesagt, weil sind wir wirklich so blöd, dass wir unsere gesamten Fossilien und alles, wie wir Energie erzeugen, dass wir damit die künstliche Intelligenz füttern und unsere Lebensgrundlagen damit kaputt machen? Sind wir so blöd? Oder sagt dann doch irgendeiner, Moment, wir müssen da irgendwas limitieren, das geht so nicht weiter.
Was dann Dämpfer auch sein könnte in dem Fall, ja.
Das
Ja,
war mir
das, was du
wichtig.
sagst mit diesem Energiebedarf, da machen wir uns gar keine Vorstellung. Oder auch was so Speicher- oder Rechenkapazitäten angeht, was wir dann eigentlich alles brauchen. Ja.
Ja.
Ja, danke für die Ergänzung. Ich hatte es mir tatsächlich aufgeschrieben, aber dann, ne, aber war, bin nicht mehr drauf gekommen. Danke, dass du es
Ja,
nochmal
ja.
reingebracht hast. Wo findet man denn, also erstmal, wo findet man dein Buch? Wo kann man das direkt bestellen? Wo findet man mehr Informationen über dich? Oder kann vielleicht auch Kontakt zu dir aufnehmen,
Ja gut,
wenn es
über
um
meine
andere
Website.
Interviewanfragen geht?
Entschuldigung, über meine Website findet man mich, da findet man auch Infos zum Buch. Bestellen kann man es über jeden Online-Buchanbieter. Man kann es auch in Buchhandlungen bestellen. Die haben es allerdings nicht vorrätig, weil es ist ein Libri ist ein Selbstverlag und da sind die so ein bisschen zurückhaltend. Also die haben es in Buchhandlungen selten vorrätig, aber man kann es über den Buchhandel bestellen. Und dann, ist ganz einfach. Oder über einen der größten Buchanbieter kriegt man es auch, aber auch über einen
Okay.
kleineren. Überall.
Okay, ich werde es dann auch in den Shownotes verlinken,
Ja.
tatsächlich die Infos zu dir und wo man das Buch herbekommt. Und jetzt wie immer meine letzte Frage, und du warst ja schon mal hier im Podcast, aber ich weiß nicht mehr, was du geantwortet hast. Vielleicht hat sich es auch geändert oder vielleicht münzt es auch ein bisschen um. Was bedeutet für dich denn der Sinn des Lebens, Beatrice?
Für mich ist das immer mehr etwas zu tun. Ich habe das Brotbacken entdeckt. Ich setze Sauerteig selber an. Ich sehe, wie der Sauerteig dann so aufgeht. Und dann verwende ich den und mache tolles Brot. Und ich finde das so schön. Das ist so, man braucht schon eine gewisse Kenntnis. Aber ich bin so mega stolz auf mein Sauerteigbrot. Und ich sehe darin einen Sinn des Lebens, insofern, als wir ja Sachen können müssen. Wir können nicht immer nur alle abstrakt über den Sinn des Lebens nachdenken. Ja, das ist, wir müssen auch einfach was tun. Wenn wir alle abstrakt über philosophische Fragen nachdenken, ich tue das gerne, ich habe Philosophie studiert, ja, es ist super, ja. Aber wir brauchen auch ganz praktische Menschen, die auch einfach was tun, die was reparieren können, die selber was machen können, die Brot backen können, die ein Pferd striegeln können. Und momentan, ich glaube, die Sinnfrage ändert sich immer so ein bisschen. Und momentan ist das so meine Erfüllung, etwas tun. Ja.
Sehr schön. Und da kann man ja auch so einen Trend erkennen, dass immer mehr auch wieder sich Dinge aneignen, die man viele Jahre jetzt nicht gemacht hat. Und so dieses Do-it-yourself. Und was eine KI eben nicht kann. Du kannst einer KI eben nicht sagen, jetzt hier setzt doch mal meinen Sauerteig an. Weil
Nee.
der muss jeden Tag gefüttert werden. Und wie du sagst, dann erfreut man sich dran, wenn Dinge wachsen. Und
Das ist
sehr, sehr
Hermann, der
schön.
gefüttert wird. Hermann wird gefüttert, der Sauerteig,
Ach so.
den lässt man gären und dann tut man ihn in den Kühlschrank. Und wenn das nächste Brot gebacken wird, dann tut man da wieder Nahrung rein, also Roggenmehl und Wasser und lässt den so ein paar Stunden lang sich wieder vermehren. Und dann kann man wieder was abtun und den Kühlschrank reintun. Also der ist total pflegeleicht. Der Hermann, der braucht jeden Tag Zuckerwasser. Das ist aber was anderes.
Genau, also meine Mutter, die macht es auch mit dem Sauerteigbrot und die hat auch wirklich eine Freude dran. Ja.
Ja. Liebe Grüße an deine Mutter.
Ja,
Von
die
Bäckerin zu
schaut es bestimmt
Bäckerin.
an. Ja, genau. Kommt
Ja.
direkt an, weil sie es bestimmt anschauen wird. Beatrice, ich danke dir ganz herzlich. Es war wie immer ein sehr schönes Gespräch und auch ich könnte mich da stundenlang mit dir unterhalten. Und freue mich, wenn du wieder mal Gast hier im Sinnspürer-Podcast bist. Alles Liebe für dich und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Buch Roboterliebe. Danke, dass du hier warst.
Danke dir von Herzen, liebe Heidi.
Ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen. Hinterlasse gerne einen Kommentar, wenn du Fragen hast oder Anmerkungen hast, wenn du Gedanken teilen möchtest. Und natürlich freue ich mich auch über ein Like und auch über ein Abo. Und ja, bitte dich da um deine Unterstützung, denn die Interaktion hier mit mir auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens ist wichtig, damit der Podcast weiter wachsen kann und ich auch über den Algorithmus anderen Interessierten angezeigt werde. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Gib auf dich Acht, von Herz zu Herz, deine Heidi.